Timlers Talk. Zukunft nachhaltig bauen. Das kann nur dem gelingen, der neue Ideen entwickelt und global denkt. Timlers Talk setzt da an und bietet eine Plattform der Kommunikation. Der rollende Podcast ist Begleiter für die Transformation der Immobilienwirtschaft. Immer auf den Punkt, immer am Puls der Zeit.
Ja, herzlich willkommen, lieber Jens Thumm von Bredium. Ich freue mich sehr, dass ich dich heute zu meinem Podcast Timlers Talk gewinnen konnte und stelle natürlich Bredium gerne vor. Bredium wurde von Jens Thumm, Mohammed Ali Rasun und Maximilian Körner 2021 gegründet. Kennengelernt habt ihr euch drei am Center for Digital Technology und Management, kurz CDTM, der bekannten Gründerschmiede Münchens. Nachdem du, Jens, die schmelzenden Gletscher in der Everest-Region gesehen hattest, war dir klar, dass einiges passieren muss. So analysierte Bredium 2 Jahre lang die Prozesse von Immobilienunternehmen, um eine Softwareplattform zu entwickeln, die es der Immobilienbranche ermöglicht, Assetdaten durch Automatisierung zu demokratisieren und so smarte, datengetriebene Entscheidungen zu treffen. Heute unterstützt Bredium eine Vielzahl von Immobilienunternehmen bei der Umsetzung ihrer Ambitionen, nachhaltig zu werden und gleichzeitig profitabel zu bleiben. Und an eurer Seite habt ihr, lieber Jens, ganz spannende Investoren und Bekannte wie Max Fissmann, Michael Wachs und Lisa Grado. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Vielleicht magst du auch was zu deinen Sponsoren sagen.
Sehr gut. Erstmal Servus aus München, liebe Bettina, liebe Zuhörer. Schön, dass wir auch heute dabei sein dürfen. Ist ja quasi pünktlich zur Wiesenzeit, aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich gerne die Zeit gefunden, dass wir uns heute auch ein Stück weit austauschen, auch ein bisschen was über Bredium, über unsere Vergangenheit erzählen, auch was wir vorhaben. Gern auch kurz zu mir und dann gern auch kurz was zu unseren Investoren, mit denen wir sehr, sehr zufrieden sind. Ich selbst bin der Jens Thumm, bin einer der Mitgründer von Bredium, wie richtigerweise auch von dir erwähnt. Ich komme ursprünglich aus einem ganz kleinen, beschaulichen Dorf, hatte früher quasi Weitblick mindestens 2-3 Kilometer über Wiesen und Felder. Das ist jetzt in München nicht mehr ganz so. Nichtsdestotrotz fühlt sich natürlich in München sehr, sehr gut an. Wir als Gründer lieben München auch sehr. Jetzt nicht nur wegen der Wiesen, sondern vor allem, weil wir hier ein sehr, sehr gutes Studium genießen durften an der LMU und an der TU. Ich habe selbst dann die Beraterwelt kennengelernt in München, die Corporate-Welt. Irgendwie hat es mich dann aber doch in die Startup-Welt gezogen. Es hat mich gecatcht, wie man ja so schön auch sagt. Und es hat mich dann auch nicht mehr losgelassen, haben dann 2021 Bredium gegründet und bieten jetzt mit Bredium Bestandshaltern wie Asset-Managern, Banken, Versicherungen, Family-Offices oder auch Wohnungsunternehmen eine einfache und schnelle Möglichkeit, auf der einen Seite ESG-Risiken im Portfolio zu identifizieren, aber auf der anderen Seite dann natürlich den nächsten Schritt zu gehen, heißt Sanierungsmaßnahmen zu priorisieren. Da kalkulieren wir dann direkt auch entsprechende Kosten mit, Einsparpotenziale und Förderungen. Und so helfen wir dann eben als Bredium, vor allem bei der Entscheidung, welches Gebäude zu welchem Zeitpunkt gekauft oder verkauft werden sollte, aber auch welche Maßnahme wann getätigt werden sollte. Da muss ganz offen sein, viele Bestandshalter mit 10, mit 50, mit mehreren 100 oder mehreren 1000 Gebäuden. Wir können nicht alle Gebäude innerhalb des nächsten oder innerhalb der nächsten 2 Jahre nachhaltig machen. Und deshalb ist hier eine Priorisierung sehr, sehr wichtig. So viel zu mir. Bin also nicht ganz ein Münchner Kindl, komme eher aus dem schwäbischen Raum, aber genieße die Zeit hier in München sehr. Zu unseren Investoren, du hast schon eine Auswahl davon genannt, des Weiteren natürlich auch zum Beispiel 2BX und B2Venture an unserer Seite. Wir sind mit unseren Investoren insgesamt sehr, sehr glücklich. Die haben uns stets sehr, sehr stark unterstützt. Ich kann auch jedem Gründer die Angst nehmen, mit zumindest unseren Investoren zusammenarbeiten. Ich glaube, ohne dieses gute Sparring, ohne den Input auch von unseren Investoren, die viele Unternehmen schon im Wachstum auch begleitet haben, hätten wir es soweit vielleicht auch gar nicht geschafft. Deshalb sind wir da sehr stolz, dass wir da gemeinsam sehr viel erreichen konnten und auch weiterhin sehr viel natürlich auch erreichen werden in der Zukunft. Genau, so viel zu unseren Investoren, da wie gesagt sehr, sehr glücklich.
Du Super. Das führt mich auch noch mal zu der Frage, lieber Jens. Eure Gründung von Bredium war ja mitten in der Corona-Krise. Ich glaube, ihr habt im November 21, hattest du im Vorgespräch gesagt, gegründet. Hat denn trotzdem alles reibungslos funktioniert?
Ja, danke, liebe Bettina, dass du mich quasi jetzt wieder an die Corona-Zeit erinnerst. Ich hatte es quasi fast schon verdrängt gehabt, aber natürlich war es eine unglaublich spannende Zeit. Die Gründungszeit, vor allem ganz am Anfang, als der Max, der Mohammed Ali und ich noch allein zu dritt waren, war es natürlich für uns sehr, sehr wichtig, mit vielen Personen aus dem Markt zu sprechen, weil unser Produkt Predium ist ja auch über den Austausch entstanden, über die Zusammenarbeit mit verschiedenen Unternehmen. Wir haben uns da jetzt nicht ins stille Kämmerchen zurückgezogen und mal schön getüftelt und dann mit viel Marketing ein Produkt verkauft. Wir haben immer gesagt, wir wollen wirklich die Bedürfnisse der Welt da draußen verstehen im Gebäudesektor. Und natürlich in den ersten 12 Monaten, damals in der Corona-Zeit, war es für uns wichtig, Interviews zu führen, Workshops zu führen, weil wir die Bedürfnisse der Zielgruppe genau verstehen wollten. Da muss man dann sagen, es hat uns nicht beeinflusst, insofern, dass wir uns davon haben nicht aufhalten lassen. Ich glaube, das Schwerste war, dass wir viel Homeoffice-Zeit hatten. Und auch ich bin eine Person, ich liebe es, morgens ins Büro reinzukommen. Meine Mitarbeiter strahlen, ich strahle zurück. Man sagt sich kurz Hallo, redet über den Abend gestern, über den Tag gestern oder übers Wochenende. Das hat damals ein Stück weit gefehlt, auch die Gestik, die Mimik wahrzunehmen. Und was natürlich schon auch manchmal schade war, es gibt jetzt erst wieder eine Präsentation zusammengestellt für einen Rückblick auch für das gesamte Team. Und die ersten Bilder, da waren wir immer schön mit Maske drauf und unter der Maske, das würde ich jetzt auch dein Lächeln zum Beispiel nicht sehen. Das war sicherlich schade, aber insgesamt eine sehr, sehr positive Zeit. Und ich bin auch sehr, sehr froh, dass wir da gemeinsam sehr, sehr gut durchgekommen sind und dann auch mit den richtigen Investoren für uns Seite an Seite losgaloppiert sind, weil auch da war es dann für uns wichtig, Bedürfnisse immer in den Vordergrund zu stellen. Und dann haben wir uns die Investoren natürlich aber auch darauf basierend herausgesucht, wer unterstützt uns weiterhin mit Wissen zum Markt, zum Gebäudesektor, wer hat dieses Wissen im Bereich Daten, Softwareentwicklung, Unternehmensaufbau. Und die Corona-Zeit, so hart sie für uns alle war, war sie doch der Grundstein für das, was wir heute erreicht haben.
Ja, und das ist ja schon eine ganze Menge und führt mich auch noch mal zu der Frage, wie wichtig ist ESG in Unternehmen aus deiner Sicht, Jens?
Also ESG heute ist ein absolut wichtiger Risikofaktor für den Immobilienwert und steht deshalb auch ganz oben auf der Prioritätenliste in der Immobilienbranche. Wir hören das tagtäglich in unserem Austausch mit Kunden, mit interessierten Unternehmen, dass da der Druck einfach enorm gewachsen ist. Wir sehen auch jetzt immer mehr Bestandshalter, denen es zumindest mal gelingt, eine erste CO2-Bilanz für ihre Gebäude zu erstellen. Zeitgleich haben wir aber immer noch sehr, sehr viele Unternehmen, auch Kunden, die sich natürlich auch die Frage stellen, nicht nur, wie stehen wir eigentlich aktuell da, sondern welche Sanierungsmaßnahmen sollten wir eigentlich zu welchem Zeitpunkt durchführen und mit welchen Kosten, Förderungen, Ersparnissen gehen diese Sanierungsmaßnahmen dann auch einher? Und das ist leider immer noch so. Die Antwort ist mittlerweile immer noch eine Antwort bestehend aus teuren, statischen und umständlichen Projekten und einer Mischung aus Excel-Beratungsprojekten. Und das ändern wir mit Predium, weil wir sagen, wir müssen weg von der Statik und hin auch zu mehr Dynamik, dass wir nicht nur wissen, wo ist heute der Status quo und dann machen wir in 2 Jahren mal wieder ein Beratungsprojekt. Nein, wir brauchen heute einen Status quo. Wir müssen uns überlegen, wo wollen wir hin? Wie kommen wir damit hin? Mit welchen Kosten ist es auch verbunden? Welche Chancen bietet es auch für uns? Und wie entwickeln wir uns auch Woche für Woche hin, um dieses Ziel zu erreichen?
Und wie genau könnt ihr anderen Unternehmen dabei helfen, ESG zu implementieren?
Da schon mal wichtig auch die Angst zu nehmen von vielen Unternehmen, die dann natürlich direkt auch vermuten, dass es mit viel Aufwand verbunden ist. Natürlich ist ein gewisser Aufwand damit verbunden. Aber die ersten Schritte sind eher einfach. Wir können mit wenigen Daten zu den Gebäuden bereits eine erste Analyse fahren. Wir können damit auch bereits erste Maßnahmen durchrechnen. Und da brauchen wir jetzt keine jahrelange Vorbereitungszeit, bis wir dann eine erste Analyse fahren können. Wichtig ist es, schnell einen ersten Überblick über das gesamte Portfolio zu bekommen, um wirklich im Portfolio identifizieren zu können, wo liegen eigentlich heute meine ESG-Risiken. Und wenn wir diese ESG-Risiken im Portfolio identifiziert haben, sehr, sehr schnell auch darauf einzugehen, wie können wir diese Risiken minimieren und welche Maßnahmen sollten wir dann auch wirklich zu welchem Zeitpunkt durchführen, basierend auf Kosten, Ersparnissen, aber auch natürlich Förderungen, weil auch Förderungen werden heute sehr, sehr oft gar nicht berücksichtigt. weil es natürlich auch ein riesiger Dschungel ist.
Und wie lässt sich deiner Meinung nach diese Klimatransformation in der Immobilienbranche erreichen?
Wir können sie erreichen. Ich bin bei dir. Es ist eine riesige Aufgabe. Wir können sie allerdings erreichen mit Wille und vor allem gemeinsam. Es braucht da wirklich alle Parteien mit an Bord. Und mit allen Beteiligten meine ich Eigentümer, die erkennen, dass der Euro besser jetzt investiert werden sollte als in 15 Jahren. Es wird nur teurer und die Risiken, die werden auch nicht kleiner. Es braucht aber auch Mieter, die natürlich Verständnis dann für Sanierungen mitbringen, die Verständnis dafür auch mitbringen, wenn man links und rechts mal einen Bohrer hört oder ein Gerüst vom Fenster aufgestellt wird. Es braucht aber natürlich dann auch Mieter, die sagen, sie wollen am Energieverbrauch arbeiten, weil auch da sehen wir die Thematik, wir können heute so viel sanieren, wie wir wollen. Wir brauchen auch ein Gefühl für unser Konsumverhalten und dass wir vielleicht den Wasserhahn nicht einfach nur laufen lassen, dass wir jetzt einfach das Licht mal ausmachen, wenn wir die Räume verlassen. Und es braucht natürlich auch eine Gesetzgebung, die diejenigen belohnt, die auch wirklich was bewegen wollen.
Genau, gutes Stichwort, Thema Gesetzgebung. Wie siehst du jetzt die aktuelle Situation mit der Gesetzgebung?
Ja, es ist natürlich so, dass die Gesetzgebung heute einen sehr, sehr wichtigen, ja, Teil dazu beiträgt, dass überhaupt auch was jetzt passiert ist in den letzten Jahren, denn ist ja schon auch einiges passiert. Es braucht natürlich auch die Politik. Leider sehen wir heute viele Bestrebungen, die noch nicht bis ins Ende detailliert formuliert worden sind. Und damit fehlt dann natürlich auch gewisse Sicherheit für die Entscheider heute. Und da ist der Gesetzgeber gefragt, einen Rahmen zu schaffen, und auch eine Zukunftssicherheit zu schaffen, dass alle Marktteilnehmer wissen, was ist heute der Rahmen und was ist auch der Rahmen in den nächsten 5, in den nächsten 10 Jahren. Denn dann geben wir auch denen, die handeln, die proaktiv handeln, eine gewisse Sicherheit, in der sie sich orientieren können.
Und dann die Frage Daten, Daten, Daten. Welche Rolle spielt der digitale Datenbestand in diesem Zusammenhang?
Daten sind absolut wichtig, um einen schnellen Überblick auch über den Status quo zu Energieverbrauch oder CO2-Ausstoß zu bekommen und auch zu wissen, welche Kosten eigentlich aktuell im Portfolio schlummern. Daten sind aber vor allem auch bei der Priorisierung von Maßnahmen wichtig. Das ist ja auch so ein Stück weit unser USP. Früher hat man alle paar Jahre mal einen Maßnahmenplan pro Gebäude aufgestellt. Sehr, sehr teuer, sehr, sehr manuell. Heute brauchen wir flexible Maßnahmenpläne pro Gebäude. Warum? Wenn wir heute eine Maßnahme tätigen wollen oder wir planen eine Maßnahme für in 5 Jahren, dann verändern sich in den nächsten 5 Jahren, schon in den nächsten Monaten, die Kosten, die Einsparpotenziale. Es gibt neue Förderungen und da müssen wir dann auch flexibel reagieren können und eine Maßnahme, die vielleicht in 3 Jahren geplant war, nach vorne ziehen und eine Maßnahme, die vielleicht nächstes Jahr geplant war, aufgrund nicht existierender Förderungen, eher nochmal nach hinten zu verschieben. Und da siehst du schon, die Thematik ist natürlich unglaublich komplex. Wir müssen viele Daten verarbeiten, wenn es um die Entscheidung geht, welche Maßnahme zu welchem Zeitpunkt Sinn macht, um wirtschaftlich auch zu bleiben. Da kommen dann so viele Daten zusammen, das kann kein menschliches Gehirn mehr verarbeiten, das kann auch keine Excel mehr leisten, sondern da brauchen wir dann wirklich auch entsprechende Algorithmen, die uns hier helfen, datengetriebene, sinnvolle Entscheidungen zu treffen, sodass wir dann auch profitabel bleiben.
Daten sind ja sehr wichtig und genau die richtigen Daten rauszufiltern, umso wichtiger. Wie kommt ihr dann ins Spiel und wie sieht so ein Prozess für eure Kunden aus? Kannst du das bitte erläutern, Jens?
Sehr gerne. Letzten Endes, wie helfen wir Unternehmen, ESG-Risiken zu identifizieren und dann auch sinnvolle Maßnahmen abzuleiten, zu priorisieren, sowie dann auch der Reporting-Pflicht oder der Kommunikation nach außen nachzukommen? Das sind im Wesentlichen 4 Schritte. Wir starten stets, du hast es angesprochen, mit der Datensammlung. Datensammlung ist der erste von 4 Schritten. Hier geben wir Unternehmen, nehmen wir sie ganz klar an der Hand und geben ihnen mit, welche Daten wir auch brauchen, sagen aber ganz klar, wir brauchen zu Beginn nur wenige Daten und können dann über Anreicherungen arbeiten, sodass wir mal eine erste Übersicht bekommen. Das ist dann der zweite Schritt. Im zweiten Schritt bereiten wir dann eine ESG-Analyse auf. Das heißt, wir zeigen dem Kunden auf, wo stehst du aktuell hinsichtlich Energieverbrauch, CO2-Ausstoß, Risiken, wenn es auch um den Krempfad geht? Also wo befinden wir uns auf dem Krempfad? Welche Risiken entstehen hier? Wann stranden die entsprechenden Gebäude? Und wenn wir dann die Risiken identifiziert haben, dann kommen wir in den dritten Schritt, in die Maßnahmenplanung und Priorisierung. Und in der Maßnahmenplanung und Priorisierung können wir dann Maßnahmen entsprechend einplanen für entsprechende Gebäude, basierend auf inklusive Kostenschätzungen, Einsparpotenzialen und auch Förderungen, sodass hier ganz klar aufgezeigt werden kann, welche Maßnahmen müssen wir tätigen, um auf dem Trendpfad zu bleiben oder uns sogar besser zu entwickeln und mit welchen Kosten, aber auch Einsparpotenzialen ist es dann verbunden. Und dann kommen wir am Ende in den vierten Schritt zum Reporting. Das bedeutet, wir helfen dann auch, Reportingpflichten zu erfüllen nach ECOR, nach GRESB, nach entsprechenden Marktstandards, aber natürlich auch insgesamt die Kommunikation des Unternehmens hin zu Investoren oder hin zu Geschäftsführern, Mandanten zu vereinfachen.
Welche Vorteile hat der Kunde, wenn er euch beauftragt?
Gehen wir gerne auch drauf ein. Mit Predium helfen wir heute unseren Kunden vor allem im An- und Verkauf von Immobilien. Das bedeutet, auch hier richtige Entscheidungen zu treffen. Ist der Verkaufspreis gerechtfertigt? Welche Kosten fallen hier in Zukunft auch noch für Sanierungen an? Und dann helfen wir aber natürlich auch vor allem in der Priorisierung von Sanierungen und dann in der Sicherstellung von günstigeren Finanzierungskonditionen. Das heißt, es spart dann natürlich unseren Kunden auf der einen Seite Geld und verschafft ihnen dann aber auch natürlich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Unternehmen. Zeitgleich haben wir dann natürlich jetzt auch das neue BGH-Urteil, das sehr, sehr wichtig ist, weil auch hier müssen wir ja zum Beispiel, wenn wir ein Gebäude verkaufen, als Verkäufer auch eine entsprechende Transparenz mitgeben, welche Maßnahmen hier auch erforderlich sind in der Zukunft und mit welchen Kosten die dann auch einhergehen. Also da können wir dann auch unterstützen, neue regulatorische Vorschriften, die leider immer wieder auch kurzfristig kommuniziert werden, zu unterstützen. Und wir passen uns hier stets an die Regulatorik an. Wir helfen da auch entsprechend unsere Kunden mitzunehmen, dass sie nicht Sorge haben müssen, dass sie hier irgendwelche Vorschriften auch verpassen.
Jens, als aufstrebendes Unternehmen seid ihr ja auch auf vielen Veranstaltungen unterwegs, insbesondere auch zum Thema ESG. Wie ist denn so deine Erfahrung? Es gibt ja unterschiedlichste Formate, ein, zwei Tage, halbe Tage. Wie ist denn so deine Meinung dazu?
Also insgesamt ist meine Meinung sehr positiv. Ich bin sehr froh, dass es auch jetzt mehr Möglichkeiten gibt, dass man Foren schafft, Orte schafft, wo verschiedenste Beteiligten, auch ESG-Verantwortliche, Softwareunternehmen wie wir zusammenkommen, um auch ESG-Themen zu diskutieren und Best Practices auszutauschen. Ich bin ein großer Fan von Austausch, auch sehr transparentem Austausch. Und was ich selbst aktuell erlebe, ist, dass wir hier einen großen, transparenten Austausch auch tatsächlich sehen und wahrnehmen. Und ich glaube, das war in diesem Markt jetzt nicht immer so der Fall, sondern hier spüre ich es wirklich sehr, sehr extrem und finde es sehr, sehr gut. Kann da alle Beteiligten nur weiter animieren, das so beizubehalten. Insgesamt gibt es natürlich mittlerweile sehr, sehr viele ESG-Veranstaltungen. Wir werden auch zu sehr, sehr vielen eingeladen. Einige ESG-Veranstaltungen haben eine sehr, sehr große Tiefe, machen sehr, sehr große Freude. Bei anderen ESG-Veranstaltungen sagen wir, da gehen wir vielleicht in Zukunft eher nicht mehr hin. Da fehlt uns ein Stück weit die Tiefe. Aber wir geben dann auch immer sehr gut Feedback. Wir wollen auch immer Feedback dann zu unseren Beiträgen. Was können wir auch noch besser machen von unserer Seite? Aber ich bin der Meinung, wenn wir uns hier alle weiter zusammentun und wirklich gemeinsam versuchen, unsere Best Practices auszutauschen, dann sind die Formate auch weiterhin sehr, sehr nützlich. Und ich muss auch sagen, wir haben vorher über Corona gesprochen. Es ist natürlich auch schön, dann die eine oder andere Person jetzt nicht nur am Monitor zu sehen, sondern sich dann auch mal wieder live gegenüberzutreten. Da habe ich dann immer das Gefühl, hey, wir sitzen alle in einem Boot und wir können hier echt was Großes erreichen, wenn jeder ein Stück weit zu seinem eigenen Ruder greift. Und zu sehen und zu wissen, dass der eine da links und rechts neben einem rudert, das macht mich sehr stolz, macht mich auch sehr freudvoll, sehr positiv für die Zukunft, weil dann kommen wir auch einfach schneller voran. Was ist deine Meinung zu den Veranstaltungen? Bietest du ja selbst auch entsprechende Veranstaltungen an? Setzt dich ja auch sehr ein für das Thema ESG-Nachhaltigkeit?
Ja, danke für den Ball, lieber Jens. Ich finde es einfach auch wichtig, dass man ein Format hat. Und das habe ich ja mit Tim Last Talk und Let's Talk in Hamburg, Köln und jetzt auch in Berlin sehr erfolgreich eingebracht. Und ich finde es wichtig, in den Austausch zu gehen, Best-Practice-Beispiele zu zeigen und nicht nur darüber zu reden, sondern auch wirklich umzusetzen und voneinander zu lernen. Weil, wie du auch richtig gesagt hast, wir stehen so vor immensen Herausforderungen, die können wir wirklich nur im Schulterschluss und gemeinsam schaffen. Ja, und mir ist wichtig bei all meinen ESG-Konferenzen, dass sowohl das E, das S und das G eine Rolle spielen. Und da bin ich doch schon Vorreiter. Und wichtig ist mir natürlich auch, die 50-50-Verteilung auf den Plenar Frauen und Männer, das ist auch leider immer noch nicht so ganz selbstverständlich. Und das liegt mir sehr am Herzen.
Sehr gut.
Ich war ja auch schon in Köln Let's Talk dabei, nur da war es ja gesundheitlich, ne? Das war sehr schade.
Genau, aber mich freut es sehr, dass du dich da auch so einbringst. Man merkt es ja auch an, auch für dich ein sehr emotionales Thema. Aber es ist ja auch schön, wenn man da seine Berufung gefunden hat und sich einsetzt. Das ist ja auch bei Mohamed Ali, Max und mir und dem gesamten Predium-Team der Fall. Das ist das, was uns antreibt. Es ist ja nicht nur, dass wir ein Unternehmen voranbringen, sondern wenn wir dieses Unternehmen voranbringen, tun wir zeitgleich auch was Gutes. Und ja, das lässt einen mit einem guten Gefühl dann immer abends nach Hause gehen.
Da gebe ich dir zu 100% recht, Jens. So, zum Schluss auch nochmal die Frage. Wir stehen ja vor riesigen Herausforderungen in der Zukunft, aber eigentlich auch in der Gegenwart. Was muss deiner Meinung nach passieren, vielleicht auch von politischer Seite, damit wir da durchkommen?
Es braucht die Politik, ganz klar. Ich möchte aber jetzt nicht immer nur auch auf die Politik zu sprechen zu kommen, sondern es braucht doch vor allem uns. Und mit uns meine ich uns Personen, auch Personen wie dich, Bettina, weil wir stehen vor einer riesigen Herkulesaufgabe. Du hast es selbst betont. Über ein Drittel aller Emissionen kommen aus dem Gebäudesektor. Der Klimawandel, ich glaube, wir haben es auch diesen Sommer alle eindrücklich erlebt, ist mehr als spürbar. Ich habe eine Dachgeschosswohnung. Ich kann dir sagen, da war es warm genug. Also ich brauchte jetzt nicht mehr in die Sauna zu gehen, sondern habe das Handtuch so schon herausholen können. Und deshalb sage ich, es ist jetzt an der Zeit, gemeinsam anzupacken, über Generationen hinweg. Software, Hardware, Mieter, Vermieter, gemeinsam können wir das schaffen, dass wir diesen grünen oder auch blauen Planeten auch wirklich so grün und blau an unsere Kinder und Enkelkinder übergeben. Für mich ist es ein Riesenantrieb und ich kann jede Person da draußen nur animieren, uns dabei zu folgen und gemeinsam anzupacken, dass wir dann wirklich auch einen leuchtenden, einen grünen, einen blauen Planeten übergeben. Und damit meine ich nicht einen Planeten mit einem blauen Auge, sondern einen Planeten, der wirklich auch schimmert.
Das war ja schon fast ein traumhaftes Schlusswort, Herr Jens. Ich kann da nur auch ergänzen, ich wünsche mir von Herzen, dass dieses Bürokratiemonster in Deutschland, dass es endlich aber mal zackig abgeschafft wird, weil das bremst uns an allen Ecken und Enden und das ist einfach nur gruselig mit anzusehen, ja, und auch mit anzusehen, wie andere Länder uns im wahrsten Sinne des Wortes davonlaufen, ja, und die Nase vorn haben. Aber nochmal eine Frage, weil ihr ja auch so unheimlich engagiert seid und das finde ich einfach mega, Jens. Wie setzt ihr denn ESG in eurem Unternehmen bei Predium um? Das fände ich auch nochmal spannend.
Absolut, wir müssen es ja irgendwo auch vorleben. Und deshalb haben wir auch gemeinsam hier eine ESG-Strategie definiert, auch eine verantwortliche Person, die dann sicherstellt, dass nicht nur eine Strategie auferlegt wurde, sondern diese Strategie auch operational dann im Alltag umgesetzt wird. Und ein ganz einfaches Beispiel, wo das anfängt. Wir reden häufig über die ganz großen Punkte, mehr Bahn, weniger Flug. Für mich fängt es aber schon ganz klein an. Wir haben zum Beispiel auch Glasschalen für unsere Mitarbeiter organisiert hier im Büro, dass wenn man Essen holen geht, dass man diese Glasschalen mitnimmt. Hier im Werk 1 in München funktioniert es auch super. Jedes Restaurant gibt dann das Essen dann auch in diese Glasschale, weil aktuell sehe ich häufig, und es tut mir dann wirklich im Herzen weh, dass teilweise Papierteller verwendet werden. Die werden dann mit Essen befüllt. Mag okay sein, aber was ich nicht verstehe, wenn dann auf dieses Essen auch noch ein Plastikdeckel draufkommt und dann wird dieses Essen ausgehändigt, dann laufen wir Personen 10 Meter an den nächsten Tisch, nehmen den Plastikdeckel ab und lassen ihn liegen. Das heißt, dieser Plastikdeckel hat eine Verwendungszeit von 10 Sekunden. Der Erde bleibt er aber Jahrhunderte erhalten. Und das sind die kleinen Punkte, wo ich mir wünsche, dass alle Personen im Unternehmen ein Auge für das entwickeln. Wir können es ein Stück weit vorleben, dass es nachgelebt wird. Und ich glaube, wenn wir in diesen kleinen Punkten auch anfangen, jeder für sich, ohne dass ein Unternehmen eine Strategie vorgibt, dann können wir auch im Unternehmen selbst was erreichen.
Ja, dem kann ich nur zustimmen, Jens, und jeder von uns kann im Kleinen anfangen. Das im Hintergrund war jetzt übrigens mein neuer Personal Assistant, mein Carter Sparks. Er hat sich bemerkbar gemacht. Er fand die Diskussion auch
sehr gut. Freut mich.
Ich danke dir ganz herzlich, lieber Jens, für den Austausch und bin gespannt, wie ihr euch weiterentwickelt. Sag einfach bis spätestens auch zur Expo Real und genießt die Wiesen.
Sehr gut. Danke, liebe Bettina. Servus aus München. Danke auch an alle Zuhörer. Und wir hören oder sehen uns spätestens noch auf der Exporeal.
Ja, danke schön.
Danke, servus.
Das war Timlers Talk. Zukunft nachhaltig bauen. Alle Folgen gibt's da, wo es Podcast gibt. Den Videocast findet ihr auf YouTube.